willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge, dem Bösen immer auf der Spur. Das ist der TechView-Podcast und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir den PSN-Hack, die zweite, dann der Piratenpartei wurden die Server beschlagnahmt, auch ein sehr, sehr spannendes Thema und dann noch ein technisches Thema, nämlich Kubuntu 11.10 Pläne für mobile Endgeräte, werde ich mal so ein bisschen vorstellen und das, was drumherum geplant ist. Aber zunächst einmal noch ein kurzer Hinweis, wenn es euch jetzt ein wenig erschreckt hat, dass der Ton so ein bisschen anders ist. Das liegt daran, ich bin gerade hier mitten in einem Umzug und jetzt, wo ich mein kleines Tonstudio quasi hatte, das sind jetzt quasi fast alle Schränke und Möbel weg und es steht jetzt nur noch der Mixer hier, mein PC und das Mikrofon im Grunde genommen. Das heißt, es könnte so ein bisschen Nachhall irgendwie klingen. Der Teppichboden liegt zwar Gott sei Dank noch, ansonsten wäre es noch schlimmer, aber ansonsten müsst ihr mir das ein bisschen verzeihen von der Tonqualität her. Okay, fangen wir direkt an mit dem allerersten Knallerthema, wie ich finde. Als ich es gelesen habe, zunächst einmal habe ich es irgendwie nicht begriffen, weil ich erstmal gedacht habe, die sind ja aber irgendwie spät dran mit der News. Aber es ist wirklich passiert, das PSN, das PlayStation Network, wurde schon wieder gehackt. Und zwar kaum zwei Tage, nachdem es wieder online gestellt worden ist, das PlayStation Network, gab es halt wieder einen Hack und schwupps sind die Server auch wieder offline. Und das Kuriose ist der Grund, weshalb sie wieder offline sind, nämlich der Hack betrifft das neue Forum, das neue Formular, nicht das Forum, sondern das Formular, was für die Passwortänderung gedacht ist, dass das ein Sicherheitsloch hatte. So konnten halt Benutzer oder halt Leute, die in Kenntnis von E-Mail-Adresse und Geburtsdatum sind, einfach das Passwort ändern. Das wäre ja im Prinzip nur schon mal nicht eine schlechte Sache, sondern das kennt man ja vom, wenn man ein Passwort vergessen hat oder man ein Passwort ändern möchte, kann man das natürlich auch machen, indem man halt seine E-Mail-Daten und vielleicht sein Geburtsdatum oder sonst irgendeine Sicherheitsabfrage beantwortet. Nur, das wäre halt nur im Prinzip so, wenn Sony halt vor ein paar Monaten nicht den Super-GAU gehabt hätte, wo 75 Millionen Kundendaten, darunter natürlich auch E-Mail mitsamt Passwort und Geburtsdatum und allem drum und dran verloren gegangen wäre. Spannend in dem Fall auch, dass Sony jetzt hier ja auch quasi zugegeben hat, eine Straftat begangen zu haben, weil Sony ja gemeint hat, dass es nicht so schlimm war mit den Kreditkarten, weil diese Sicherheitsnummer der Kreditkarten, die hinten auf der Kreditkarte draufsteht, diese, ich glaube, vier- oder fünfstellige Sicherheitsnummer, die haben sie natürlich nicht, weil die liegen bei uns auf einem anderen Server. Das Interessante dabei, da hat sich der Sprecher von Sony so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, denn eigentlich ist es nicht erlaubt, sogar gesetzlich verboten, diese Sicherheitspasswörter oder die Sicherheitscodes Kreditkarten eben auf irgendwelchen Servern abzuspeichern. Das heißt, da hat sich Sony auch nochmal um Kopf und Kragen geredet. Auf jeden Fall jetzt wieder ein erneutes Leck und vor allen Dingen, was ich nicht begreife, ist natürlich, die haben wegen Sicherheitsmängel PlayStation Network abschalten müssen, weil halt eben jemand es gehackt hat und offensichtlich die Sicherheit nicht so groß war. Und dann arbeitet man natürlich fieberhaft daran, dass man das wieder online kriegt und dass man die Sicherheitslücken stopft. Da kann es natürlich nicht sein, wenn man jetzt ein neues System einfügt für die Leute, die jetzt E-Mail und ihr Accountdaten ändern sollen, ihr Passwort ändern sollen. Da kann es doch eigentlich gar nicht sein, dass man so schlampig dann arbeitet und es nicht mal gegencheckt, dass es hier die Möglichkeit gibt, ganz einfach mit E-Mail-Adresse und Geburtsdatum einfach das Passwort wieder zu ändern. Und vor allen Dingen, es ging auch wieder mit der URL-Zeile, das heißt, dieser URL-Zeilentrick, der hat dann auch wieder funktioniert, wie ich es gehört habe. Also das ist wirklich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sony wurde vermutlich wegen Fahrlässigkeit komplett gehackt und hat 75 Millionen Kundendaten verloren. Einfach. Und dann ist fast ein Monat das PSN offline deswegen, weil man nach dem Fehler sucht, dann stellt man es online und dann braucht es noch nicht mal zwei Tage und dann merkt man, ach, in dem, was wir online gestellt haben, haben wir wieder neue Sicherheitslücken drin. Also das geht doch gar nicht. Also ich kann das mir vorstellen bei so einer, ja, mittelklassigen Firma, sagen wir mal, die einen sehr, sehr schlechten Ruf hat oder nicht genügend Mitarbeiter oder Geld hat, aber Sony, Das ist Sony ist doch ein Milliardenkonzern, die haben doch Kohle ohne Ende, die haben auch fähige Mitarbeiter, dachte ich jedenfalls bisher immer. Jedenfalls geht das Image von Sony so in diese Richtung. Man kann das auch, glaube ich, relativ gut mit Sounds beschreiben. Ich versuche es ja erst mal so ein bisschen mit Sounds, weil ihr habt ja mal gemeckert, dass zu wenig Sounds hier sind. Man kann das relativ gut mit Sounds beschreiben. Das Image von Sony und wie sich Sony wahrscheinlich selber sieht, ist eher so. Ja, also das ist ja unverkennbar, das A-Team-Intro war das im Grunde genommen. Aber das Image, was jetzt quasi herauskristallisiert oder wie in Wirklichkeit im Inneren gearbeitet wird, das hört sich dann folgendermaßen an. Oder auch ganz anders, schlicht und einfach, wenn man es ausdrücken möchte.
Na, klasse. Noobs.
Genau. Und das muss man wirklich, tatsächlich davon muss man ausgehen, weil es kann doch wirklich nicht sein, dass das Formular ganz einfach jetzt mit E-Mail und mit einem ganz einfachen Geburtsdatum kannst du ein neues Passwort erstellen. Das ist natürlich klar, dass die Hacker natürlich das allererste, was sie gemacht haben, ist natürlich hier E-Mail von irgendwelchen fremden Kundendaten eingeben, Geburtsdatum eingeben, Passwort ändern, dann kommt der Kunde nie mehr an seinen Account ran. Kann also seine ganzen Online-Sachen, ich weiß nicht, ich habe das nie benutzt, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche speziellen Items gibt, die man sich da erwerben kann online-mäßig, kann ich mir gut vorstellen, weil Sony will ja mit allem Kohle verdienen. Aber in Sachen Sicherheit hat Sony halt das Ganze alles also richtig vernachlässigt. Und ich glaube, noch krasser ist ja dann auch, wie der Verbraucher dann entschädigt werden soll. Nämlich mit Gratis-Spielchen im Internet. Also sowas, was man nicht mal Browser-Games, die man sich selber niemals anschauen würde, die will Sony irgendwie verschenken auf ihrer PSN-Plattform und ich glaube, da haben die User dann auch genug davon, jetzt wo sie fast einen Monat auf dem Trockenen lagen. Ist ja für einige ist das ja schon quälend. Und also das ist, ich komme immer noch nicht dahinter, wie das geht. Also ich kann der Gruppe Fail Overflow, glaube ich, so nannten sie sich, durchaus beistimmen zu dem Namen Fail Overflow. Das ist wirklich, Sony ist da wirklich dabei, wirklich allen den Rang abzulaufen, selbst Microsoft den Rang abzulaufen, was jetzt Fehlerchen und Probleme und Sicherheitslücken angeht. Und das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Sony hat wirklich echte Schwierigkeiten mit der Absicherung, nicht nur der Server, für PSN, sondern auch ihrem Sicherheitskonzept, glaube ich, ganz groß drumherum. Und passend dazu auch noch eine Meldung, dass die neue PlayStation 3 Firmware bei einigen Modellen und bei Spielen mit aufwendiger Grafik zu Überhitzungsproblemen führt. Das heißt, Sonys Image ist jetzt komplett angeschlagen, würde ich mal sagen. Jetzt, wo sie dann jetzt nicht nur die PlayStation 3-Nutzer dadurch verunsichern oder dadurch verärgern, dass das PSN offline ist, wieder einmal, oder Probleme es damit gibt und deutliche Sicherheitsprobleme es damit gibt, sondern jetzt werden auch noch PlayStation 3-Nutzer, die einfach ein Update gemacht haben, denen wird nicht nur die Linux-Funktion weggestrichen, die PlayStation 2-Emulationsfunktion weggestrichen, sondern jetzt führt das Ganze bei einigen Spielen auch noch zu Überhitzungsproblemen, sodass das Ganze dann darin enden könnte, dass eventuell die Konsole gebrickt wird, so sagt man auf Englisch, glaube ich, also geschrottet wird im Grunde genommen und dass man die Konsole dann nur noch als ja etwas schwereren Briefbeschwerer, so heißt das Gerät, Briefbeschwerer benutzen kann. Also das ist irgendwie ganz, ganz traurig, wie ich finde, und zeigt nur, dass irgendwie Sony irgendwie die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Man hat wohl darauf gesetzt, ja, das läuft schon irgendwie, dieses PSN, wir wollen Kohle damit verdienen, wir wollen Dinge verkaufen, Spiele verkaufen. Vielleicht lief das anfänglich auch nicht so gut und man hat dann eher darauf gesetzt, Spiele möglichst irgendwie verkaufen und Geld damit zu verdienen und so wenig Geld wie möglich dafür auszugeben. Und da hat man dann natürlich auch in Sachen Sicherheit wahrscheinlich die eine oder andere Wartung dann einfach mal ausgelassen und damit vielleicht versucht, Geld zu sparen. Hat dann natürlich in der Kurzsichtigkeit, wie man so ist bei Sony wahrscheinlich, überhaupt nicht dran gedacht, dass irgendwann mal vielleicht einer hacken könnte, das Ganze knacken könnte und dann der Schaden viel, viel größer sein könnte als das, was man eingespart hat. Ganz interessant ist dann auch noch, dass eine ganz, ganz neue Meldung, die ich gerade rauslese. Ich lese sie gerade nochmal, deshalb bin ich etwas ins Stocken geraten. Ganz frisch kommt rein ein weiterer Sony-Hack gerade. Offenbar wurde Sony Music gehackt. Es gibt zumindest einen Twitpic davon, wo es einer Hackergruppe gelungen sein soll, Sony Music zu hacken. Kann natürlich nur ein Scherz sein. Ich werde auf jeden Fall das Twitpic euch nochmal dranhängen, damit ihr dann mal sehen könnt. Eine andere Sony-Seite wurde auch noch mal gehackt. Also Sony ist, glaube ich, wirklich jetzt echt ein Fail. Und da muss man echt mal abwarten, was die Zukunft bringt, ob da Köpfe rollen. Ich bin mir fast 100% sicher, dass da Köpfe rollen müssen, weil das kann doch so nicht sein. Das lässt sich doch die Konzernspitze, vor allem die ja eben ein anderes Image von Sony hat, nicht lange auf sich sitzen, dass dann jetzt Sony komplett verunglimpft wird, dadurch, dass eben so, ja, man muss es einfach sagen, ganz einfach Kacke gebaut wird im Konzern und man halt im Inneren ein riesen Chaos hat und man versucht das irgendwie nach außen hin zu kaschieren. Und das funktioniert jetzt wohl nicht mehr, das Kaschieren nach außen hin. Ja, eine weitere sehr, sehr hochinteressante, spannende Meldung, wie ich finde, ist die Meldung von ja gestern, also vom Freitag im Grunde genommen, nämlich dort wurden, also vor zwei Tagen, weil der Podcast kommt ja am Sonntag raus, dort wurden die Server beschlagnahmt von der Piratenpartei. Und da fragt man sich jetzt, Server beschlagnahmt von der Piratenpartei, warum denn das? Also ganz, ganz zufällig natürlich, kommt mir da in den Sinn, ja, in ein paar Tagen ist doch Wahl in Bremen, ist das nicht schon... Ist das jetzt also morgen, also in Wirklichkeit heute? Wahl in Bremen oder erst nächste Woche? Auf jeden Fall, ich meine, das ist heute die Wahl in Bremen. Also ist ja immer Sonntagswahl für die Leute, die sich nicht so für Politik interessieren. Sonntags geht man wählen, ja. Und das Interessante bei der Bremen-Wahl ist natürlich gerade für die Piratenpartei auch, dass es dort auch die erste Wahl, die erste Kommunalwahl, wo man auch schon ab, ich glaube, 16 wählen kann. 14, 16? Also ich glaube, ab 16 kann man da schon wählen. Irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass man das schon mal konnte. Aber naja, auf jeden Fall darf man dort ab 16 wählen, soweit ich weiß. Und das ist natürlich für die Piratenpartei ultra spannend, weil sie gerade bei den Jüngeren natürlich mehr Zustimmung finden, weil Älteren denken sich, ja, Piratenpartei, gucken wir gar nicht auf die Inhalte, der Name alleine ist ja schon Programm. Auf jeden Fall wurden die, also fast alle Server wurden der Piratenpartei quasi beschlagnahmt. Das Interessante, man hat die Server nicht ausgebaut oder sowas, sondern man hat auch die Piratenpartei vorher nicht informiert, sondern man ist einfach mit dem Auto ins Auto gestiegen, Polizeiwagen, tatütata zum Provider. Es ist, glaube ich, ja, Nordrhein-Westfalen der Provider, glaube ich. Ich habe mir den leider nicht aufgeschrieben, wo der sitzt. Auf jeden Fall einfach hingeschrieben, hat geklingelt, ja, man möchte die und die Server. Entweder man nimmt sie mit oder man schaltet sie offline und schaut sich dann den Inhalt an. Und da hat man natürlich als Provider, die haben dann natürlich gesagt, okay, schauen Sie sich den Inhalt mal an und ich nehme sie mit, weil das wäre natürlich noch ein größerer Schaden, weil dann wäre jetzt sicherlich für ein paar Wochen, man hätte vielleicht die Server nie wieder gesehen, das kann natürlich auch sein, ein paar Wochen, ein paar Monate, ein halbes Jahr oder so, wären die Server weg gewesen. So hat man sich direkt die Server also so angeschaut, also offline genommen und angeschaut. Und dann kamen die Server dann im Laufe des Tages dann auch wieder langsam offline. Nicht alle, aber einige kamen dann wieder offline. Also dies führt auf jeden Fall zu einer Downtime der Webseite und der Kommunikationsmittel der Partei, weil die ja über Jabber natürlich auch kommunizieren, über IRC, über weitere Chat-Clients und natürlich auch weitere Dienste haben, die sie dann nutzen wollen. Und nicht ohne Grund wird also auch von der Parteispitze von einem massiven politischen Schaden gesprochen, gerade wenn man das vor dem Hintergrund sieht, dass man jetzt, also jetzt am Sonntag in Bremen Wahl hat. Ihr müsst euch vorstellen, das ist zwei Tage vor der Wahl gewesen, da läuft natürlich alles über so eine Zentrale, da wird Kommunikation, ist ja nicht wie bei einer klassischen Partei, wo das alles per Telefon oder Fax irgendwie abläuft in riesengroßen Büros oder sowas, die man sich leisten kann, sondern es läuft natürlich dann auch alles über die Internetinfrastruktur und die ganze Kommunikation, das Abstimmen, wann, wer, wohin muss, was für Themen irgendwie und so weiter und so fort, also was alles zur Bremen-Wahl gemacht werden muss, was für Veranstaltungen es noch gibt. Kurz vor der Wahl ist es ja auch meistens so, dass die Stände da richtig boomen in der Innenstadt oder so. Und gerade in Bremen, einem Stadtstaat, da macht es natürlich besonders viel Spaß, dort solche Buden aufzustellen und den Leuten dann mal was von der Piratenpartei zu erzählen. Zur Last gelegt wird der Piratenpartei im Grunde genommen nichts, sondern es wird einfach nur vermutet, dass eine Kommunikation zwischen Anonymous, also der Hackervereinigung quasi, die ja schon für einige Hacks bekannt war oder für einige, ja sagen wir mal, Sitzblockaden im Internet, so hat man es schön beschrieben, dass einige der Anonymous-Mitglieder über die Piratenpartei, über die eigene abgewandelte Version von Etherpad, nennt sich Piratenpad. Etherpad, das ist so ein Kollaborationsdienst, wo man dann an einem Dokument arbeitet, kann mit verschiedenen Nutzern, also das, was dann später Google Docs wurde oder jetzt auch Google Docs ist, der Vorgänger davon oder das, was Google sich da eingekauft hat, nannte sich Etherpad und es wurde natürlich Open Source, der Quellcode von Etherpad, und die Piratenpartei hat sich da ein eigenes Piratenpad zugemacht und macht natürlich dann auch verschiedene Dokumente da. Ist natürlich sinnvoll, da dann kollaborativ dran zu arbeiten und Sachen zu verbessern. Und darüber sollen halt auch einige Anonymous-Mitglieder Sachen ausgetauscht haben. Und was das für konkrete Sachen sind, dazu komme ich dann gleich nochmal. Auf jeden Fall ist das Interessante eben, dass dieses Piratenpad selber einfach nur ein Tool ist, ein Werkzeug. Und ich finde das dann schon richtig krass, dass man dann einen ganzen kompletten Server beschlagnahmt oder in Beschlag nimmt, nicht nur den Webserver, den E-Mail-Server, die ganze Kommunikationsplattform, alles nur, weil man da was vermutet. Was nicht direkt mit der Partei zu tun hat, sondern Dritte haben da irgendwie sich unterhalten über einige Sachen. Das muss man sich mal vorstellen, das wäre so, als ob man ICQ abschalten würde, weil sich Leute da irgendwie getroffen haben, um irgendwie eine Bank auszurauben oder sowas. Dann schaltet man direkt mal ICQ-Server ab und kontrolliert dann alles, geht mal alles durch, was so an Logs irgendwie zu finden ist. Wobei das natürlich auch komplett unwahrscheinlich ist, dass man überhaupt was findet zu diesem ganzen Kram, was sie dort gemacht haben. Oder halt auch noch krasser Skype im modernen Zeitalter. Man schaltet einmal Skype aus, weil sich irgendwelche Leute illegal irgendwie unterhalten haben über Bombenbau oder was weiß der Geier, was einem da so einfällt. Es ist eigentlich nicht zu glauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Lustig ist dann auch noch die Meldung, also man kann es nur mit Humor nehmen, anders kann man es gar nicht nehmen. Lustig ist dann auch die Meldung, dass nicht mal ein paar Stunden nachdem eben das mit der Piratenpartei bekannt wurde, dass also die Server beschlagnahmt wurden, dann erstmal polizei.de und bka.de nicht mehr erreichbar waren. Also anscheinend hat der Anonymous wieder seine Finger im Spiel gehabt und war wohl schneller als die Maus von Mexiko. So schnell ist keiner irgendwo. Speedy B, Speedy Bo, von Nogales bis Madero, die schnellste Maus von Mexiko. Ich glaube, es hat noch nicht mal eine Stunde gedauert. Also das ist richtig krass gewesen. Anonymous hat also seine Muskeln spielen lassen. Und es gibt dann auch noch ein kleines Video-Interview mit dem Vorsitzenden, glaube ich, der Piratenpartei, wurde ja ein neuer gewählt, der da so ein bisschen erklärt, was so das Problem an dem ganzen Abschalten ist und was eigentlich der Grund für das Abschalten war. Und da kommen wir auch schon zu diesem einen Grund, weshalb da abgeschaltet worden ist. Und zwar ist es ein sogenannter SSH-Key, der ausgetauscht werden sollte und der wohl einer französischen Firma eines AKW-Betreibers, nämlich EDF, gehört und für eine der Webseiten irgendwie benutzt worden ist. Und hochinteressant, wo ich mir erstmal gedacht habe, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wie können die eigentlich so einen Blödsinn rausgeben? Lol. Da hat einfach Spiegel, glaube ich, die waren es als erstes, Spiegel Online, die haben es dann später jetzt geändert auch noch. Bei Welt.de ist es noch in einer abgewandelten Form lesbar. Die Überschrift gebracht: Polizei verhindert Hackerangriff auf Atomkraftwerk. Da denkt man sich erstmal, what the fuck? Das ist das Erste, was ich mir gedacht habe. Draufgeklickt und dann habe ich gelesen, ja, im Grunde genommen handelt es sich nur um halt eine Webseite des AKW-Betreibers EDF. Das heißt, es besteht quasi die Behauptung, steht im Raum, dass es eben über dieses Piratenpad eine Absprache gab mit einem SSH-Key, den man zum Knacken der Seite des AKW-Betreibers EDF verwenden könnte. Das war so die Behauptung. Und ich habe mir dann erstmal gedacht, zum einen oder also, wie kommt man auf solche reißerische Überschrift? Zum anderen natürlich, seit wann werden Server in Atomkraftwerken aufgestellt, beziehungsweise was hat das nun jetzt mit Atomkraftwerken zu tun? Ist natürlich klar, mittlerweile hat man es geändert. Das heißt dann jetzt hier, Polizei verhindert Hackerangriff auf AKW-Konzern, was natürlich immer noch so ein bisschen reißerisch ist und wo man erstmal denkt, ja, Atomkraftwerke, Angriff. Die wollten einfach nur die Webseite wahrscheinlich blockieren und Sitzangriff auf die Webseite machen hier in Frankreich, auf den französischen Betreiber, also EDF, weil natürlich auch die Franzosen jetzt langsam durch den japanischen Unglücksfall da in Fukushima sicherlich auch aufgerüttelt worden sind und gedacht haben, ah, wir müssen auch mal was gegen Atomkraft machen. Und Anonymous wollte das wahrscheinlich unterstützen und dann mal so eine kleine Sitzblockade vor dem vor der EDF-Homepage machen. Und das wurde natürlich dann jetzt direkt als Angriff auf ein Atomkraftwerk gesichtet und gesehen. Und dann, also das ist echt, es ist, also mir fehlen fast wirklich die Worte dieser Überschrift. Ich weiß nicht, was sich der Mann da gedacht hat, der es geschrieben hat. Auf jeden Fall, es ist jetzt soweit korrigiert. Ich glaube, bei Spiegel Online hat man es komplett geändert, auch um es halt weniger reißerisch wirken zu lassen, weil das wäre ja wirklich der Knüller gewesen. Also irgendwie ein riesen Aufregerthema, wie ich finde. Bin mal gespannt, was jetzt passieren wird, ob die Piratenpartei dann tatsächlich auch noch rechtliche Schritte, rechtliche Schritte einlegen wird gegen oder auf jeden Fall eine Beschwerde einlegen wird dagegen, dass es einfach nicht irgendwie verhältnismäßig ist. Man muss sich vorstellen, da will jemand, das ist, am geilsten fand ich die Erklärung, die sieht man auch im Golem-Interview des Vorsitzenden der Piratenpartei, der meint, ja, man muss sich mal vorstellen, da haben sich ein paar Leute vor ein paar Tagen in einem Park getroffen und die haben irgendwas Illegales gequatscht und 2-3 Tage danach wird der komplette Park abgesperrt, Bäume werden abgeschnitten, alles wird umgegraben und es wird geguckt, und um Spuren zu suchen oder zu finden und zu sichern, damit man irgendwas mitkriegt von dieser illegalen Konversation. Ist natürlich kompletter Humbug, aber ich glaube, das ist, wenn man es überträgt, natürlich auf die digitale Welt, genau das, was passiert ist. Man hat also der Piratenpartei kurz vor der Wahl die Webseite geklaut quasi. Man hat deren Kommunikationssystem, also Jabber-Server waren down, so wie ich weiß, das Piratenpad war down, womit man sich natürlich auch irgendwie unterhält, beziehungsweise zumindest Dokumente plant und so weiter. Und natürlich E-Mail-Konten waren down und es ist natürlich klar, dass dann E-Mails nicht ankommen. Noch lustiger fand ich natürlich eine Twitter-Meldung, muss ich ganz mal kurz als Anekdote reinwerfen. Da hat einer geschrieben, ja, es bringt nichts, Presseanfragen an die @piratenpartei.de Adresse zu senden, wenn die Server beschlagnahmt sind. Da hat sich natürlich einer gedacht, das ist ganz, ganz klug. Und ja, das ist so eine kleine Anekdote, die ich dazu rausgefunden habe. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr aufreger Thema Nummer 1, würde ich sagen, jetzt für die nächste Woche. Bin mal gespannt, wie sich das dann so weiterentwickeln wird. Ob das negative Auswirkungen hat auf vielleicht auch das Wahlergebnis der Piratenpartei, werden wir jetzt am Sonntag sehen. Sonntagabend, 18 Uhr, glaube ich, ist wieder freigegeben. Dürft ihr euch anschauen auf den üblichen Sendern oder halt im Internet. Und ja, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Das nächste Thema ist wieder ein techniklastiges Thema. Es geht nämlich um die Kubuntu 11.10 Pläne für mobile Endgeräte. Die wurden jetzt ja so teilweise preisgegeben. Und da fand ich es relativ interessant, weil wir ja schon, beziehungsweise ich habe ja vor einigen Podcasts, lasst mich nicht lügen, ich schaue gerade mal nach, welcher Podcast es war. Ich glaube die 102, wenn ich mich nicht irre. 102, genau, 102 TechView Podcast Folge 102 über Plasma geredet und da auch die mobilen Oberflächen Plasma Active und Plasma Mobile so ein bisschen erklärt. Und jetzt kommt Kubuntu mit einer, ja, fast schon, also für mich hochspannenden Geschichte, nämlich soll Kubuntu 11.10 auch Pläne für mobile Endgeräte besitzen, beziehungsweise soll eine mobile Endversion rauskommen, nämlich Kubuntu Mobile soll das Ganze nennen. Und es wird als erste auf Plasma Mobile basierende Distribution wahrscheinlich rausgegeben werden. Und natürlich dann auch primär wahrscheinlich nur für das N900. Vielleicht habt ihr es gerade im Hintergrund gehört. Vor ein paar Sekunden hat es kurz gefiept und mir signalisiert, ich habe neue E-Mails bekommen. Also das N900 von Nokia, immer noch, wird ja momentan auch ausgeliefert mit einer Debian-Distribution. Also dieses Linux, was da schon drauf ist auf dem neuen N900, ist eine Debian-basierende Distribution. Und da macht es natürlich auch Sinn, Kubuntu kann man dann auch draufpacken, also eine Ubuntu-basierende Distro sicherlich dann auch. Und das Interessante und Spannende dabei ist natürlich, es wird dann auch mit der neuen Kubuntu Plasma Mobile Version ausgeliefert. Und da ist natürlich, würde mich mal hoch interessieren, wie schnell das Ganze reagiert, ob man auch wunderschön auch wieder diese Widgets benutzen kann, die man von KDE her kennt. Ist das kompatibel mit den Widgets? Ich glaube, so Python-Widgets müssten ja eigentlich relativ einfach laufen. Die in C, C++ geschriebene müssten neu kompiliert werden, soweit ich informiert bin, damit es auch auf dem ARM-Prozessor des N900s läuft. Aber ansonsten müsste das Ganze funktionieren. Und richtig interessant und richtig spannend finde ich die mobile Version von Carmel bzw. Contact. Touch nennt sich das Ganze. Und Calligra Mobile, also dieses ehemals K-Office, also das Office-Paket quasi, für das Mobiltelefon, weil in Wirklichkeit ist auf dem N900 kein richtiges, wirkliches Office drauf, sondern ich glaube, da gibt es einen Office Viewer und es gibt halt Notizprogramm. Das war es im Grunde genommen. Da wäre natürlich mit Calligra Mobile zumindest das Ganze hochinteressant und spannend für diejenigen, die vielleicht auch Präsentationen halten wollen, denn es gibt ja auch einen TV-Ausgang am beziehungsweise es gibt einen S-Video-Ausgang im Grunde genommen am N900 und da wäre es natürlich auch möglich, darüber einen Beamer anzuschließen und seine Präsentation zu halten, was natürlich dann auch voraussetzt, dass man ein Office-Paket hat, was so eine Präsentationssoftware hat und das wäre ja mit Calligra Mobile Edition möglich. Dann natürlich die Basisfunktionalität für das N900, also telefonieren, SMS schicken, E-Mails schicken, soll auch gegeben sein, wie es jetzt mit so Kamera-Support ausgeht oder ähnlichen Support, Bluetooth und so weiter und so fort. Ich glaube, WLAN müsste eigentlich auch funktionieren. Müssen wir mal schauen, aber so ganz grundsätzlich würde ich erstmal sagen, kann es ja eigentlich nicht so schwer sein, diesen Kameratreiber, wenn es den schon mal für Debian gibt, auch mal zu portieren für Kubuntu oder falls er überhaupt portiert werden muss und nicht sowieso schon im Kernel drin steckt. Oder halt eine Software zu installieren mit sudo apt-get install. Es gibt ja, glaube ich, immer noch eine inoffizielle ARM-Version Kubuntu und Ubuntu, wo man sogar eine offizielle ARM-Version glaube ich, wo man dann auch Ubuntu-Pakete einfach installieren kann mit apt-get-install, sich dann einfach einen UC-Viewer anschauen, runterladen kann, dann sich das Video anschauen kann, falls man das möchte. Was dann auch noch interessant ist, ist natürlich die ganzen anderen Applikationen, die irgendwie drauf laufen sollen. Das ist jetzt so die Basisfunktionalität. Was mich da so ein bisschen interessiert als N900-Nutzer, vielleicht den einen oder anderen auch, der das Telefon noch hat, oder auch allgemein wäre natürlich hochinteressant, was kann man für Applikationen installieren? Ich habe ja bereits gesagt, N900 besitzt ein eine Debian-basierte Distro auf GTK und Qt basierend. Das heißt, es gibt viele Anwendungen auch schon dafür, die auch in QML teilweise auch geschrieben sind und dann macht es natürlich Sinn, wenn diese auch dann ohne Modifikationen möglichst gut auch auf diesem Kubuntu Mobile laufen, dass man die auch einbinden kann. Da bin ich mal gespannt, inwiefern dann Kubuntu eventuell auch einen grafischen Stack mitbringt, der es erlaubt, dann auch die Programme, die schon für das N900 nativ irgendwie programmiert worden sind, auf dem Kubuntu-System, auf dem Kubuntu Mobile-System laufen zu lassen. Inwiefern es Sinn macht, natürlich das Ganze nur für ein Gerät, Endgerät rauszubringen, kann man sich selber fragen. Auf jeden Fall macht das Ganze für N900-Benutzer sehr viel Spaß, weil die haben jetzt die Auswahl zwischen drei Betriebssystemen, einmal dem nativen, selbst installierten schon, sogar vier eigentlich. Ich habe eins fast vergessen. Schande über mich. Dann NitDroid, also Android. Dann natürlich auch ein ganz normales Debian-System irgendwie über VNC laufen lassen. Das will ich mal erstmal ausstreichen. Das funktioniert, glaube ich, meines Erachtens nicht so gut, ist nicht so die richtige Mobile Experience. Also dann auf jeden Fall Kubuntu Mobile Edition als Ersatz halt zu diesem Debian-Gedönse eventuell. Und dann natürlich Migo noch. Migo ist das, was ich fast schon vergessen hätte. Migo ist natürlich auch noch in Entwicklung und ich glaube, ist vor kurzem auch erst in Version 1.2 erschienen. Zumindest die UX-Versionen für Automotive, also die Automobil-Version für Autos. Die Netbook-Version, wobei da nicht mehr viel entwickelt worden ist, glaube ich. Nur ein paar Bugfixes irgendwie gemacht worden sind. Und natürlich auch die mobile Version für Tablets. Also die Tablet UX. Dann natürlich auch interessant, Debian hat ja das, also das Standard-Debian, die Standard-Memo-Distribution, die da quasi drauf ist, ist natürlich die, die am besten integriert ist mit dem, oder am besten funktioniert mit dem N900, die meisten Funktionen hat. Da würde mich mal interessieren, ob Kubuntu wirklich versucht, das abzulösen. Theoretisch ist es ja möglich. Man hat mit einem auf QML basierten Plasma-Desktop natürlich bessere Chancen, das mobiler, schöner darzustellen. Die ganzen Drehungen, die bei dem Standard-Memo, wenn man jetzt nicht gerade Community-Updates installiert, also dieser Drehsensor wird kaum genutzt. Man hat das immer im Quermodus quasi, das Handy. Und ein bisschen nervig, vielleicht auch mal so ein paar Porträtmodus, also dieses Hochkantmodus-Gedönse, paar Programme in dem Modus laufen zu lassen, wäre natürlich interessant, ohne dann eine NitDroid zu installieren, also so ein Android-Emulationsgedönse drauf zu installieren, damit man Android-Applikationen ablaufen lassen kann. Wobei das natürlich auch so seine Schwierigkeiten hat, was Telefonsupport angeht und anderer Hardware-Support, und das ein bisschen was langsamer ist, als wenn man natürlich das native System laufen lässt. Und da würde mich mal echt interessieren, wie Kubuntu Mobile da abschneiden wird. Eventuell werde ich es mal testen, je nachdem, wie schwierig, wie einfach es ist zu installieren sein wird auf dem N900, und euch darüber berichten. Vielleicht auch mal ein kleines Videochen dazu machen, je nachdem, wie sehr ich begeistert davon bin. Gut, kommen wir jetzt von der kleinen Nische von N900-Usern, die das vielleicht interessiert. Eventuell interessiert das auch einige andere Handy-Benutzer, weil theoretisch ist ja die Hardware, der Unterschied zwischen dem N900 und anderer Hardware nicht so groß. Also es wäre theoretisch auch möglich, auf einem Android-Gerät einfach so ein Kubuntu Mobile vielleicht zu installieren, wenn die Hardware stimmt. Kommen wir dann zu einem ja etwas interessanteren Thema vielleicht für die Leute, die eher auf Tablets stehen, nämlich neben dem Kubuntu Mobile soll es auch ein Kubuntu Tablet für Tablets geben, also eine Tablet Edition quasi von Kubuntu, wobei das hochinteressant ist, weil es dann wahrscheinlich die erste auf Ubuntu basierende Distro ist, die exklusiv für Tablets released wird. Zumindest soll 11.10 eine Tech Preview mitbringen für dieses Kubuntu Tablet, und das ist natürlich dann für Entwickler hochinteressant. Ich gehe mal davon aus, dass einige Entwickler hier zuhören bei dem Podcast. Und diese Tablet Edition wird natürlich auf Plasma Active setzen, einer ja, Tablet UI, die ja vor kurzem angefangen worden ist zu entwickeln, Anfang des Jahres, glaube ich, und die doch schon recht weit gediegen ist, die natürlich einige Elemente schon von Plasma Mobile übernehmen konnte, aber auch teilweise neue Sachen implementieren musste, wie zum Beispiel einen Support für eine virtuelle Tastatur und das Verschieben von Widgets und dieses Anordnen der Widgets natürlich auf einem etwas größeren Display. Da macht es natürlich Sinn, die ein wenig anders anzuordnen und zu konfigurieren. Die Tablet-Version soll nicht auf spezielle Geräte irgendwie abgetrimmt oder abgerichtet sein wie bei der Kubuntu Mobile-Version, sondern man wird wahrscheinlich dann auch grundsätzlich auf allen Geräten, also auf allen handelsüblichen Geräten das Ganze laufen lassen, wie einem Arcos 10.1 oder einem Motorola Xoom oder Samsung Galaxy Tab oder sowas, also wo jetzt auch schon Android teilweise läuft, da wäre es auch möglich, halt Kubuntu Tablet drauf zu installieren. So schwer sollte das ja eigentlich gar nicht sein. Alle basieren meistens auf einem ARM-Prozessor wieder und haben ungefähr die gleichen Specs drin, deshalb ist das relativ einfach zu realisieren für das Kubuntu Tablet. Damit gerade auch bei der mobilen Variante die Animation irgendwie flüssig läuft, also entweder auf dem Kubuntu Mobile oder auch dem Kubuntu Tablet, will man auch bei Kubuntu einen OpenGL ES-Patch für Kwin schreiben oder für Quinn schreiben, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Und dieser soll halt eben es irgendwie besser ausnutzen, also dass die Grafik flüssiger angezeigt wird. Ihr wisst es vielleicht, OpenGL ES steht für Embedded Systems, OpenGL Embedded Systems, und also eingebettete Systeme ist halt eben optimiert für solche Mobilgeräte, die etwas weniger Strom verbrauchen sollen und etwas schwacher auf der Brust sind und nicht so viele Features haben, eventuell also eine spezielle Version. Und bisher hat Quinn nur OpenGL unterstützt, also das, was man auf dem Desktop kennt, und es gibt einen OpenGL ES Patch, der auch integriert werden soll, damit natürlich hier Kubuntu Mobile und Kubuntu Tablet vernünftig laufen. Und halt auch schöne, hübsche Effekte haben. Und dieser OpenGL ES-Patch für Qwin soll dann auch in die normale Netbook- bzw. Desktop-Variante mit einfließen und könnte dann dort auch genutzt werden, falls man halt eben eine Karte hat, die OpenGL ES unterstützt im Rechner. Dann geht das. Bei jetzt den Embedded Systems, also den mobilen Systemen, sei es die Smartphones, also das N900 oder auch Tablets, da werden meistens Grafikchips oder meistens OpenGL-fähige, OpenGL-ES-fähige Chips verbaut, sodass ihr das also ohne Probleme direkt nutzen könnt. Also wie gesagt, das N900 unterstützt es, ich glaube das iPhone unterstützt es, sogar die PlayStation 3 unterstützt es. Und da sind wir ja quasi schon fast am Ende der Sendung, nämlich mit der PlayStation 3 und Sony. Also da, wo wir angefangen haben, nämlich mit dem PlayStation Network, was gehackt worden ist. Also das Ende dieser Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Es war relativ kurios, wie ich fand. Also hier PSN schon wieder gehackt. Das ist natürlich ein Aufregerthema. Aber ich glaube dann, das Aufreger oder ja, nicht mehr so sehr ein Aufregerthema, dieses mit dem PSN gehackt. Vielleicht eher so ein Thema zum Auslachen. Also ich vertraue Sony auf jeden Fall meine Daten nicht mehr an in nächster Zeit, das kann ich euch sagen. Dann Server beschlagnahmt, das ist ein richtiges Aufregerthema. Also kurz vor der Wahl einfach einen Server beschlagnahmen, die Kommunikationsinfrastruktur einer Partei, einer immerhin die sechstgrößte Partei, glaube ich, in Deutschland abzuschalten, Oppositionspartei dann auch noch, das ist doch schon ein bisschen gewagt und gerade die Verhältnismäßigkeit, glaube ich, wenn es da nur wirklich um eine Kommunikation zwischen zwei Hackern ging von Anonymous, die dann einen SSH-Key ausgetauscht haben, das ist schon also mit Panzern auf Spatzen schießen, mit richtig großen Munition auf Spatzen schießen. Das ist wirklich relativ krass. Und zum Schluss dann wieder ein fröhliches Thema, wie ich finde, Kubuntu 11.10. Da freue ich mich als N900-Benutzer, dass es dann bald eine Kubuntu Mobile-Version geben wird. Sicherlich dann auch irgendwann mal für andere Mobiltelefone, für Smartphones und dann Kubuntu Tablet für alle diejenigen, die Tablets gekauft haben. Ich kann mich da erinnern, da sind einige vielleicht unzufrieden mit dem Wii-Pad, glaube ich, so heißt es, Wii-Pad oder Wii-Tab. Irgendwie so. Und dem System, was da drauf läuft, versucht vielleicht irgendwann mal Kubuntu Tablet aus, wenn es rauskommt in der ersten Tech-Preview mit der Version 11.10. Und das war's für diesen TechView-Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, irgendwie habe ich es verpasst, diesen Sound hier einzubauen.
Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen!
Aber irgendwie, es ist aus Bud Spencer für diejenigen, die sich wundern, woher das kommt. Aber irgendwie konnte man es schlecht einbauen, diesen Sound. Ansonsten würde ich mich freuen, falls ihr noch irgendwelche lustigen Sounds habt, könnt ihr die mir gerne zuschicken. Ich versuche die irgendwie in die Sendung einzubauen. Wie ich es jetzt auch mit der Muppet Show und dem A-Team gemacht habe. Das hat mir nämlich einer zugeschickt, meinte, bau das irgendwie mal ein. Und habe ich dann jetzt hiermit gemacht und dann würde ich mal sagen, das war's für die Outtakes. Ciao, bis zum nächsten Mal.